Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Wenn ich jetzt so eine Rockrampensau wäre, dann müsste ich eigentlich diese Situation voll ausnutzen und sagen, seid ihr gut drauf? Heute Morgen halt, ne? Seid ihr sogar. Und das passt sogar ganz fantastisch, weil nämlich die Stelle, an der der Christoph letzte Woche aufgehört hat und mit der ich heute so ein bisschen anfange, die hat eigentlich genauso diese gleiche Situation. Zum Inhalt, da jubelt das Volk Israel, ist gerade richtig gut drauf, weil gerade die Ägypter im Meer ertrunken sind. Und da ist, ja, hat ja eine Geschichte, nicht einfach nur so, man freut sich nicht nur, weil irgendwelche Ägypter im Meer ertrinken, sondern natürlich ist das Volk Israel befreit worden von den Ägyptern. Ja, Mose, das Volk Israel, der Auszug aus Ägypten, der Durchzug durch das Schilfmeer, davon hat Christoph, unser Pastor, letzte Woche schon erzählt und wer nicht dabei war, der weiß wahrscheinlich trotzdem hier, denke ich mal so, worum es geht, denn diese Geschichte aus dem zweiten Buch der Bibel, Exodus auch genannt, so heißt auch unsere Predigtreihe, die hat sich so tief eingeprägt in unsere Kultur, in unsere westliche Welt, dass die eigentlich jeder kennt. So diese Geschichte von diesem kleinen Volk aus Vorderasien, das so anfangs noch frei und geachtet und dann schließlich in Sklaverei in Ägypten leben muss. In Sklaverei deswegen, da der Pharao, der Herrscher damals, Angst davor hat, dass dieses fremde Volk im eigenen Land, das sich lustig vermehrt in dem Land und so eine Art Subkultur darstellt in Ägypten, zu stark wird. Und deswegen bekommt das Volk immer härtere Frondienste, nennt man das so schön, also harte Sklavenarbeiten auferlegt. Und schließlich will der Pharao sogar, als ihm das nicht mal reicht und wenn er sieht, dass nicht mal die Frondienste das Volk so richtig runterhauen, will er sogar, dass alle Söhne, die geboren werden, im Volk Israel getötet werden. Das klappt aber nicht so richtig, da gibt es einen kleinen Hebammenaufstand und nicht nur das, sogar der Pharao selbst bekommt sogar ein Kuckucksei ins Nest gelegt, nämlich ein kleines israelisches Baby, was die Mama vor Angst in ein Körbchen reinlegt und was dann durch die Gegend schippert und ausgerechnet bei der Tochter vom Pharao landet, direkt beim Baden. Und wie Frauen dann eben so sind, das kleine süße Baby in dem Körbchen, da kann man nicht Nein sagen und sie nimmt es an. Und Männer sind wahrscheinlich auch so. Ne? Und sie nimmt es an und genau dieser Junge, der da in diesem Körbchen reinliegt, ist dann später genau der Moses, diese zentrale Führungsfigur, der dann eben das Volk Israel aus Ägypten rausführt, im Hause des Pharao großgezogen. So, deswegen heißt auch wegen dieser Auszugsgeschichte das zweite Buch der Bibel Exodus und das heißt nämlich lateinisch Auszug, Auszug aus Ägypten, Emigration wäre vielleicht das moderne Wort dafür. Und wir haben letzte Woche schon gehört von Christoph, was dann passiert ist. Mose, der übrigens damals schon gute 80 Jahre alt ist, ist auch der Grund, warum ich heute das zweite Thema mache. Ich bin dann altersmäßig am nächsten dran hier aus der Gemeinde. Kann ich mich besser reinversetzen halt in die Sache halt, ne? Versucht jetzt nämlich den Pharao zu überreden, auf Gottes Anweisung, das Volk Israel doch einfach ziehen zu lassen. Da kennen wir diese alten Gospels hier, when Israel was in Egypt's land, let my people go. Hört der Pharao nicht, alles egal halt, und der will weder auf Moses hören, noch auf dem Gott, der dahinter steht, und unterdrückt das Volk vielmehr im Gegenteil noch mehr. Eine ganze Angelegenheit. Und interessanterweise, da hat Christoph letzte Woche schon darauf hingewiesen, ist genau diese Geschichte, dass das Volk da nicht rauskommt und dass der Pharao so störrisch ist, etwas ist, was sogar von Gott gesteuert und gewollt ist, denn Gott sieht, dass der Pharao nicht will, und will jetzt ein ganz deutliches Zeichen setzen, damit die Ägypter endlich checken, dass der Gott des Volkes Israel mächtig ist und dass er fürsorglich für sein Volk ist, dass er für sein Volk sorgt. Und genauso, so haben wir es letzte Woche gehört, kommt es dann auch. 10 Plagen, 10 seltsame Naturereignisse ziehen über Ägypten hinweg, bis der halsstarrige Pharao dann nach der letzten Plage, das ist das Sterben von allen Erstgeborenen, also von allen ersten Söhnen in den Häusern, mit Ausnahme der Israeliten durch eine wundersame Blutgeschichte, hat er ja letzte Woche gehört, es endlich mit der Angst bekommt und Israel ziehen lässt. Und kurz darauf, erzähle ich die Geschichte nochmal eben kurz weiter, damit er wieder reinkommt, kurz darauf kommt dann nochmal ein Sinneswandel bei dem Pharao, wiederum von Gott eigentlich gesteuert, gar nicht auf eine eigene Idee, sondern steht sogar drin, Gott setzt dem Pharao sein Floh ins Ohr, hier die Israeliten, die billigen Arbeitskräfte hauen ab hinterher. Und der Pharao nimmt seine Streitkräfte zusammen, Streitwegen her, rennt ihn hinterher. Und das Wundersame geschieht jetzt, die Israeliten kommen trockenen Fußes durch das Meer hindurch, was sich teilt. Haben wir so ein schönes Bild hier, wie sich ein Künstler das vorstellt. Rechts und links stehen die Wassermassen, in der Mitte läuft das Volk hindurch, vorne diese Feuersäule, es soll so Gott eben symbolisieren, das wird ja auch da in den Stellen so gesagt, dass diese Feuersäule immer dem Volk vorangeht und dass Gott da drin ist. Und das Volk Israel kommt durch das Meer, wie es da so aussieht, landet auf der anderen Seite und dann kommen die Ägypter schnellen Fußes hinterher und dann steht Mose auf Anweisung Gottes an der Seite und lässt das Meer wieder zusammenkrachen und alle Ägypter sterben bei dieser Geschichte. Das hat meine Frau morgen noch gesagt, da muss jetzt unbedingt diesen alten Witz dazu erzählen. Ich hoffe, den kennen noch nicht allzu viele von euch, wo so ein kleiner Junge in der Schule ist und blättert so in der Bibel rum und schreibt plötzlich, Halleluja, Gott ist groß. Dann kommt der Lehrer und sagt, was hast du denn und so? Und dann sagt der Junge, ja, ich habe hier gerade im Alten Testament gelesen, in Exodus, da steht drin, dass das Volk Israel trockenen Fußes durch ein Meer durchgekommen ist. Sagt der Lehrer, naja, Religionslehrer, sagt er, ja, das haben wir im Studium schon lange durchgenommen und so, das ist eine alte Geschichte halt, das ist eine Legende. Heute weiß man eigentlich ganz genau, dass dieses Meer sowieso nur so 40, 50 Zentimeter hoch war und die Israeliten konnten dann einfach so da durchlaufen halt, ne? Sagt er, ach ja, gut, ja, wenn sie so meinen und so, ne? Dann liest er so weiter in der Bibel und ein paar Sekunden später schreit er wieder, Halleluja, Gott ist groß. Sagt der Lehrer, was hast du jetzt schon wieder? Ne? Der Lehrer sagt, also jetzt bin ich aber ganz überrascht und so. Und jetzt lese ich ein Stück weiter und so und da steht nämlich drin, dass alle Ägypter in diesem fußhohen Wasser ertrunken sind. Das ist doch echt ein Wunder. Also, das ist eine ganz unglaubliche Geschichte, die uns da erzählt wird. Eine Geschichte voller seltsamster Dinge. Die kann man jetzt versuchen, naturwissenschaftlich oder mythologisch irgendwo zu erklären. Vielleicht mit einer Ebbe im Schilfmeer. Gibt es da unten nicht Ebbe, das gibt es in der Nordsee, aber nicht unten da in der Gegend. Und irgendwie wird dann ja auch das nicht so passen hier mit diesem, dass die Wassermassen, wie es in der Bibel so beschrieben sind, rechts und links stehen und dass die so da in der Mitte durchlaufen und dass dann auf einen Schnippbefehl plötzlich die Wassermassen zusammenstürzen. Das ist ja eine Verfolgungsjagd, da geht es nicht um Tage oder so. Und dann sagen so ein paar schlaue Naturwissenschaftler, die es dann wenigstens noch nicht erklären wollen, ja, in der Gegend gibt es ja Wadis. Wadis sind so trockene Läufe, wo manchmal nichts drin ist. Also vielleicht sind die Israeliten dann gerade so durch das trockene Wadi gelaufen, aber manchmal geht zack, zack und das Wadi füllt sich an und dann stürzen die Wassermassen dahin durch. Und dann, vielleicht waren dann gerade die Ägypter drin oder so. Das passt aber irgendwie auch nicht zu der ganzen Geschichte, weil Wadi ist kein Meer. Und dass es dann genauso läuft, dass da so ein ganzes Volk, Hunderttausende von Leuten durchmarschieren und dann kommen die Ägypter hinterher, genau in dem Moment macht dann der Mose sein Dings. Also passt nicht so richtig. Und deswegen gibt's eigentlich nur zwei Möglichkeiten mit diesem seltsamen Bericht, der jetzt so ungefähr vor 3200 Jahren spielt. Also diese Geschehnisse um Exodus, Auszug des Volkes Israel aus Ägypten, waren so ungefähr 1200, Pi mal Daumen, vor Christus, also von unserer Zeit aus gesehen 3200 Jahre her. Gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage, das ist eine fromme Legende, so ein Märchen, so eine mythologische Geschichte und tu's damit ab und, Klammer auf, glaube damit die Geschichte auch nicht. Ich sage, naja, lässt sich vielleicht irgendwie anders erklären oder hat man so schön erfunden, damit dann das Volk Israel was Schönes hat. Klammer zu. Ja, oder ich nehme das einfach mal als Glaubenszeugnis des Volkes Israel und nehme es für bare Münze. Und für die zweite Alternative gibt es ein paar gute Argumente. Zum Beispiel, dass diese Geschichte nämlich seit rund 3200 Jahren, ohne in zeitgenössischen Quellen irgendwie dementiert zu werden, schlaue Historiker oder Theologen mögen mir bitte nachher widersprechen, wenn sie was anderes wissen. Ich weiß nichts darüber, dass es Quellen aus der Zeit gibt oder die kurz danach sind, die sagen, das gab es alles nicht, ist so eine Lügengeschichte von den Israelis. Diese Geschichte ist seit tausenden von Jahren im Umlauf, unwidersprochen. Und was auch ganz interessant ist, dass das Volk Israel, was es ja heute noch gibt, dass das ganze Volk Israel sein Selbstverständnis und seine Geschichte auf diesem Ereignis ganz stark zentral aufbaut, auf diese Geschichte von Gott, der geholfen hat, das aus einer wirklich sehr, sehr unschönen Situation da aus Ägypten rauszuholen, es wunderbar zu retten. Und das ist immer so eine Geschichte, ob ein Volk sich wirklich auf sowas bauen würde, wenn das nicht passiert wäre. Und dann ist es so, dass ja in zahlreichen anderen Schriften im Alten Testament, die in relativ kurzer zeitlicher historischer Abfolge darauf entstanden sind, so ein paar hundert Jahre später jeweils halt, immer wieder die Rede von diesem Ereignis ist, wo also dann ja doch von Ohr zu Ohr diese Geschichte weitergetragen worden ist und sicherlich skeptische Zeitgenossen im Volke Israel, die es ja sicherlich auch gegeben hat, oder vielleicht sogar gehäuft gegeben hat, wie wir gleich feststellen werden, sicherlich da Veto eingelegt hätten und das nicht zugelassen hätten, dass das so lange so einfach mal so als Wahrheit überliefert wird. Und dann ist noch ganz interessant, dass diese Geschichte, die da erzählt wird, auf eine ganz komische Art und Weise, ganz genau präzise zu dem Gott passt, dessen Handel dann durch die Bibel anderweitig an ganz vielen anderen Stellen bezeugt ist und ganz komische Parallelen auch zur Heilsgeschichte des Neuen Testaments, zum Leben und Wirken von Jesus Christus aufweist. Also, ich mache mal jetzt Folgendes. Ich nehme einfach mal als Arbeitshypothese diese Vorgeschichte, die Christoph letzte Woche erzählt hat und die ich jetzt noch ein bisschen aufgerollt hat, für bare Münze und möchte mit euch mal genau anschauen, wie es dann danach weitergeht, nach dem Durchzug durch das Schilfmeer, nach dieser wundersamen Rettung in den Kapiteln 15 und 17, wenn ihr das mal zu Hause nachlesen wollt. 2. Mose, Exodus, Kapitel 15 und 17, darum geht's heute. Und dann stellt euch jetzt mal vor, ich nehme euch jetzt mal mit rein in diese Geschichte, stellt euch mal genau vor, wir sind wieder an diesem Punkt. Israel ist befreit worden, die Ägypter sind ertrunken, steht so in der Bibel drin, die lagen alle tot da in der Gegend rum, das Volk schaut drauf und ist vollkommen baff. Dann bricht ein Jubel aus, so wie wir es gerade hier auch erlebt haben, was wäre eure Reaktion jetzt da drauf, wenn ihr mit dazugehören würdet zum Volk Israel? Hättet das gerade erlebt? Ganz bestimmt Jubel, wie das da auch war. Eine Erleichterung, eine tiefe Erleichterung, es fällt ab wie ein Stein von mir. Begeisterung. Dankbarkeit gegenüber Gott, der hat sich ja total klar gezeigt in der Situation und hat immer sogar vorher erzählt, was gleich passieren wird und hat dann durch Mose immer noch so gezeigt, der Mose hat dann eben, hat seinen Stab hochgehoben, dann passieren irgendwelche Dinge, die Leute können genau sehen, Gott verspricht was, die Leute handeln danach, es passiert. Also müsste eigentlich ganz große Dankbarkeit gegenüber Gott da sein und war es dann erstmal auch. Und irgendwo müsste daraus ja eigentlich auch ein Vertrauen jetzt auf Gott resultieren, wer sowas für mich tut, so eine große Tat. Was soll denn da noch schief gehen danach? Warum sollte ich nicht künftig Gott rückhaltlos vertrauen? Und warum sollte ich mir irgendwie woanders Hilfe herholen? Und warum sollte Gott das tun, wenn er mir nachher nicht mehr helfen wollte? Das Volk Israel hat sogar eine große Erfahrung voraus, nämlich eine total massive Gotteserfahrung, eine praktische Hilfe, die ihresgleichen sucht, da werden Versprechungen im Detail erfüllt, da findet ein Sieg wieder jeglicher menschlicher Vernunft statt. Ja, das ist hier so ein kleines Sklavenvölkchen, das hat keine Waffen oder vielleicht so ein paar Hirtenstäbe mit dabei, irgendwie nichts Großes halt. Ne? Und das ist auf der Flucht vor der bestausgerüsteten Streitmacht dieser antiken Welt, die hinter ihnen daherprescht. Ne? Das ist so ungefähr heute wie Spanien gegen Deutschland im Endspiel. Ja, Spaß beiseite oder so. Sagen wir mal lieber was Richtiges halt, das ist so vielleicht so wie eine kleine Gruppe tibetischer Mönche gegen China. Dass die vielleicht wirklich gewinnen, könnt ihr euch das vorstellen. Und jetzt geht es aber weiter mit der Tagesroutine. Es geht wieder weiter. Man geht durch die Wüste und das ist schön jetzt gerade, das Wetter draußen, das macht das ein bisschen erklärlicher, was Wüste ist irgendwie noch nicht so richtig ganz. Wir sind ja alle keine Wüstenmenschen, aber es ist ja doch schon ziemlich warm die letzten paar Wochen und uns klebt manchmal die Zunge am Gaumen. Und jetzt ist das Volk 3 Tage nach dieser Geschichte, zwischendurch waren sie noch mal kurz in einer Oase, haben sich ein bisschen ausgeruht, und 3 Tage nach dieser Geschichte kommt das Volk in die Wüste, hat 3 Tage lang kein Wasser. Und dann kommt es an einen Ort, der heißt Mara, Klammer auf, das heißt so bitter übertragen gesagt, wahrscheinlich dort, weil die Leute schon wussten, dass das Wasser, was dort existiert, die Geschmacksrichtung bitter hat. Was ist bitteres Wasser? Heute erklärt, könnte man sich vorstellen, das wird auch gut in die Gegend reinpassen, dass es vielleicht Brackwasser ist, also so eigentlich Süßwasser, wo so ein bisschen Meerwasser mit drin ist und was dann so salzig und eigentlich ungenießbar ist für einen normalen Geschmack. Wasser mit einem hohen Salzgehalt. Das ist die Situation, man läuft 3 Tage durch die Gegend, man kommt da an Brackwasser. So, und was tun die Israeliten jetzt? Was wird da gesagt an der Stelle? Da wird gesagt, sie murren. Und das nächste, was sie ist, sie klagen Mose an, sagen, Mose, Wasser, ne? Wo können wir denn hier mal was trinken? Und wenn man sich das so anhört, halt, ist das alles so eine alte Story, eine lustige Geschichte über ein seltsames Kleinvolk vor über 3000 Jahren, so ein Märchen aus 1000 oder einer Nacht, das mit uns modernen oder sogar postmodernen Menschen überhaupt nichts zu tun hat. Mitnichten. Der Mensch, so behaupte ich mal, hat sich in den letzten 3200 Jahren, seitdem das in Exodus so passiert ist, eigentlich überhaupt nicht im geringsten geändert. Nämlich wenn die äußeren Umstände bedenklich erscheinen, dann ist auch heute noch unsere erste Reaktion darauf nörgeln. Und manchmal bleibt sogar die zweite Reaktion. Beispiel gefällig? Gucken wir uns mal was an. So, während das depressive Brot, wer kennt das? Alle, die nachts im Kika rumsurfen oder rumzappen, genauer gesagt halt. Also ich finde das Brot richtig klasse, mag ich schon ganz lange halt. Und weil das Brot so herrlich ehrlich ist halt. Genau so ist es halt. Und Bernd ist ein Nörgler vor dem Herrn. Und vielleicht ist genau das, so dieses Nörgeln zutiefst in uns angelegt. Ich habe auch eine Erklärung dafür. Das ist nämlich eine Strategie, die eine gewisse Zeit in unserem Leben hilfreich und erfolgreich ist, wenn wir nämlich ein Kleinkind sind. Da kann das Kind sich nicht selbst helfen und kann seinen Wünschen nicht verbal Ausdruck verleihen und dann muss es halt eben schreien und quengeln. Und in dieses Muster fallen wir als Erwachsene gerne zurück. Und sobald wir verlernen, das Nörgeln aufzugeben, weil die Eltern schrottgenervt sind und das dann auch nicht mehr klappt halt, dann lernen wir als nächste Stufe, uns selbst zu helfen. Irgendwie zu versuchen, mit der Geschichte klarzukommen. Und auch dieses Selbsthelfen hat aber leider seine Grenzen und ist auf lange Gesicht äußerst strapaziös, wenn man immer das so als Rettungsanker haben möchte, weil es manchmal einfach nicht klappt, sich selbst an den Haaren aus dem Sumpf zu ziehen, weil ich einfach keine Kraft mehr habe, das zu tun. Also ich halte mal fest, rummeckern und Selbsthilfe, das sind zwei ganz normale Reaktionen des Menschen. Ein Muster, was wir erkennen können, wenn wir uns unser Leben, unser Handeln und Denken mal ganz nüchtern betrachten. Jetzt mal nochmal ein banaler Selbsttest gefällig, den ich euch mal jetzt mal vorlegen möchte. Stellt euch vor, ihr seid mit einem Auto unterwegs und das ist mal alles wie last minute. Ihr braucht ganz dringend einen Parkplatz, findet aber keinen. Erste Reaktion darauf, auf diese Situation? Naja, murren vielleicht, kreativer Schimpfwortgebrauch. Und wenn noch einer dabei ist, den vielleicht anmeckern, ihm die Schuld geben, dass er mal wieder viel zu lange gebraucht hat, sonst wäre man ja schon längst da und hätte schon längst einen Parkplatz. Oder die zweite Reaktion ist kühle Analyse. Was geht? Wo könnte noch so ein vermaledeiter Parkplatz hier in der Gegend sein? Oder vielleicht auch ein bisschen kreativ falsch parken? Da habe ich eine lustige Geschichte von einem Freund mal gehört. Die ist mittlerweile schon mindestens 25 Jahre alt, deswegen kann ich sie jetzt erzählen, weil sie ein wenig illegal ist. Besagter Freund hat nämlich in Nürnberg studiert und wollte einen Freund besuchen und war dann abends so in der Nürnberger Innenstadt unterwegs und der Freund wohnte in einer dicht beliebten Straße, ich weiß gar nicht, ob die sogar zweispurig war, auf jeden Fall richtig so eine Hauptverkehrsstraße und er guckt sich um, keinen Parkplatz, weit und breit nicht, aber jetzt hat er keine große Lust gehabt, jetzt nochmal eine Stunde rumzusuchen und da ist auch folgende Idee verfallen, ach, ich stelle das Auto einfach mitten in die Straße, so genau auf den Mittelstreifen, da kommen ja alle drum vorbei, ist ja kein Thema dann. Und dann ist er hochgegangen und hat sich mit dem Freund gut unterhalten. Und nach 2-3 Stunden kam er wieder und da war das Auto nicht mehr da. Und ich gewundert, was ist jetzt los und so. Und dann dachte er, vielleicht mal bei der Polizei mal vorbeigucken in der Nähe. Und siehe da, tatsächlich, die Polizei hatte eine Erklärung, das Auto wurde abgeschleppt. Und der besagte Freund von mir ist sehr kreativ und er sagt dann, ja, wieso abschleppen? Haben Sie ja nicht gemerkt, was los ist? Und die Polizei sagt, ja, naja, Sie haben falsch geparkt. Sagt, nein, sagt er, Quatsch. Ne? Ist doch ganz klar, was da passiert ist. Da ist die Elektronik im Auto ausgefallen. Ne? Ich kam nicht mehr weiter, ich musste das Auto da stehen lassen, ich habe Hilfe geholt und so. Ne? Und welcher Mensch lässt denn mitten auf der Straße ein Auto stellen, um die Warnblinkanlage anzumachen? Was ging denn? Die Elektronik war ja kaputt. Ja, und also kurzum, also der Freund sagte dann, die Polizei hat ihm das Auto dann wieder rausgegeben, ohne dass er was bezahlen musste, hat sich entschuldigt. Und so, ne? Nicht nachmachen, kann ich als Joss von juristischer Seite nicht empfehlen, diese Sache, aber es ist lustig zu erzählen. Also, wir sollten dann mal ein bisschen ruhig sein, wenn wir jetzt auf das Volk Israel wieder gucken, wenn wir wieder an die Stelle zurückkommen. Hier in unserem Alltag, wo wir so Problemchen mit Parken oder irgendwas haben, halt, da geht es ja nicht mal um Existenzielles, sondern um Allerweltskram. Und kein Wunder, also, dass die Israeliten jetzt wirklich in das Murrschema angesichts dieser Situation verfallen. Obwohl doch gerade, das kann man hier ankreiden, doch gerade vorher so fantastisch geholfen hat. Man könnte jetzt natürlich schlau anmerken und sagen, hier ist Volk Israel ein Haufen Blödiane. Ne? Gerade mal hat die göttliche GSG 9 die Geiseln befreit und die Geiselnehmer im Meer ertränkt. Und das gegen jegliche Sportwette, die man vorher eingegangen wäre halt. Ne? Aber Gott hat geholfen und wir sind eigentlich in bester Obhut, müssten die eigentlich denken. Aber jetzt mal ganz ehrlich, so 3 Tage ohne neues Wasser, mal ein bisschen was werden sie vielleicht noch so in so Ziegenschläuchen dabei gehabt haben, aber es gibt keine Wasserstelle, man findet kein Wasser, das ist schon ein echtes Problem. Ja, und 3 Tage, das werden die Mediziner mir bestätigen können, das ist auch medizinisch ein richtiges Problem. Das könnte schon zum Verdursten reichen. Und in der Wüste, wo die Israeliten ja gerade rumlaufen, kann das auch mal schneller gehen als 3 Tage. Und hier ist also echt Not am Mann. Hilfe tut Not. Und das Volk hat also berechtigt Sorge. Und die Hilfe, die es ganz kurz vorher noch erfahren hat, die ist schnell vergessen, wenn es eng wird. Und das können wir bei uns selber ja auch beobachten. Dass wir ganz oft, dass uns vielleicht mal klar wird, dass uns Gott irgendwie geholfen hat, aber dass es dann schon wieder die nächste Situation gibt und dass wir plötzlich schon wieder so dastehen, als wenn vorher nichts passiert wäre. Und so eine solche Situation, so eine Notsituation, die demaskiert mich. Die deckt auf, worauf ich eigentlich wirklich baue, was ich eigentlich wirklich denke. Und das Volk denkt sich hier, dieser Moses, kein Plan. Ja? Wir laufen hier durch die Wüste und haben kein Wasser und so. Und an Gott selbst denken die in dem Moment gar nicht und rechnen erstmal gar nicht mit ihm. So, und was macht jetzt Moses in der Situation? Was ist Moses seine Strategie? Moses macht zwei Dinge. Erstmal, er bringt Gott ins Spiel. Er denkt jetzt als einziger in dieser Lehrstunde daran, die Gott dem Volk Israel gerade verpasst hat. Und so steht es im 15. Kapitel vom 2. Mose. Er schrie zu dem Herrn. Und daraufhin reagiert Gott, der Herr, in dem Moment und gibt ihm ein Lösungsschema und sagt, okay, Brackwasser, Mara, bitteres Wasser, ja, habe ich eine Lösung dafür, hier gibt es ein Stück Holz, wenn ihr das ins Wasser reinlegt, dann wird das Wasser genießbar. Und Mose macht das dann auch, er wirft dieses Stück Holz ins Wasser rein und siehe da, Wasser gut trinkbar. Und es sieht also ganz danach aus, wenn man sich das hier an dieser Stelle anguckt, es sieht ganz danach aus, als ob Mose also hier richtig gehandelt hat, im Gegensatz zu dem Volk vorher. Ne? Er hat hier nicht so ein System zur Wasseraufbereitung mal schnell erfunden, hat keine Boten losgeschickt, wo denn jetzt hier noch anderes Wasser sein könnte, und er hat auch nicht gesagt, trinkt doch diese Brackwasserbrühe, geht los, also zum Überleben reicht's und so, hier gibt's kein Aldi in der Wüste. Ja? Macht Gott alles nicht, sondern Mose alles nicht, sondern er bringt Gott ins Spiel. Und im Vertrauen darauf geht er voran und tut etwas, das eigentlich nicht so ganz logisch ist. Denn diese Geschichte so mit dem schmeiß mal ein Stück Holz ins Wasser, ist was, was uns vielleicht nicht zuerst einfallen würde. Und einen weiteren wichtigen Schritt macht Mose hier vor. Also nicht nur Gott fragen, sondern auch handeln, wenn er spricht. Und auch dann und manchmal vielleicht gerade sogar, wenn mich alle anderen deswegen auslachen würden, was ich da jetzt mache. Und was macht dann Gott in der Situation? Gucken wir nochmal auf Gott an, was macht er? Er hilft sofort. Mose schreit zu ihm, Mose schreit zu Gott und Gott hilft sofort. Er fordert das Volk aber an der Stelle auch auf seine Stimme zu hören und zu tun, was er sagt. Das ist ganz eng mit dem Handeln von Gott verknüpft. Und er redet dann davon, jetzt wird es mal ganz interessant, dass er das Volk versucht hat. Also das ist ein Test, der hier stattgefunden hat. Also ein Test, der gestartet wurde, damit das Volk lernt, so wird auch erklärt, dass es Gott vertrauen kann. Und dann kommt noch ein Versprechen und er sagt, wenn ihr mir vertraut, wenn ihr das tut, was ich euch sage und ihr handelt dann danach, dann wird euch nichts Schlimmes passieren, ich bin dann euer Arzt, heißt es an der Stelle. Also Gott erteilt den Israeliten und auch uns, wenn wir hier von dem gleichen ewigen Gott reden, der an dieser Stelle vorkommt und der heute noch da ist, eine Lehrstunde für unser Leben mit folgenden Lektionen, die jetzt auch danach sich so zum Mitlesen aufbauen. Also erstmal, erste Lektion ist, die Welt hat lauter Probleme. Muss ich euch nicht sagen, Probleme sind da und Probleme sind normal. Es ist nicht so, dass Probleme weggehen, wenn man ein Leben mit Gott beginnt. Probleme sind da und Probleme sind normal. Das muss man erstmal erkennen. Und die zweite Erkenntnis ist, manchmal gibt es Probleme sogar nur deswegen, weil Gott sie gebrauchen will, um uns zu beweisen, dass er da ist und uns helfen möchte. Wir können uns also sogar freuen, dass es Probleme gibt. Und der dritte Leitsatz ist, wir sollen in der Situation, wenn wir jetzt Probleme haben, nicht murren, ne, sondern zu Gott rufen oder sogar schreien, wie Mose das tut. Und ein vierter Schritt ist dann, wir sollen dann auch das tun, was er uns sagt. Denn wenn Gott dann redet anschließend halt, ne, dann erwartet er auch von uns, dass wir im Vertrauen auf ihn handeln. Und auch dann, wenn unser Verstand manchmal nicht mitkommt, was da für eine Antwort kommt. Und im nächsten Schritt sollen wir vertrauen. Vertrauen darauf, dass das, was Gott uns sagt, dann auch wirklich eintritt halt. Und dann kommt die Zusage, Gott hilft uns. Wirklich, ist versprochen, ist eine Garantie. Eine ganz wichtige Erkenntnis für unser Leben ist nochmal, dass das nicht irgendwann mal anfängt und wieder aufhört, dass so eine kleine abgeschlossene Lektion ist, sondern das ist dargestellt als ein Lebenskonzept. Als etwas, das immer wieder neu kommt, als etwas, was wir als Schema auf unser Leben drauflegen können, wenn Probleme kommen. Und wenn das dann passiert, wenn wir das wirklich als Schema verstehen lernen anzuwenden, dann macht Vertrauen vertraut mit Gott nämlich und automatisch auch dankbar. Und wir können dann sogar jetzt schon dankbar sein, weil wir das Ende schon vorher verraten bekommen, weil Gott es schon vorher verraten hat, wie es gehen wird. Gibt ein paar andere Beispiele aus der Bibel, wo das so ähnlich läuft. Wenn ihr mal ein bisschen rumblättern wollt, dann guckt euch zum Beispiel nochmal unter dem Aspekt die Geschichte von Noah an. Dieser Noah, der diese Arche Noah gebaut hat, als kein Wasser in der Nähe ist. Das ist so, als wenn euch einer heute Nachmittag sagen würde, bau mal hier in Würzburg so ein Katamaran, nächste Woche kommt eine Sintflut über Würzburg. Du fängst in deinem Garten an, ein Schiff zu bauen, dann sagen alle Nachbarn, vorher schon bekloppt, aber jetzt ist richtig, ne? Oder die Geschichte mit Jona. Jona, ein Prophet, wo Gott sagt, geh mal nach Ninive und so und sag den Leuten mal richtig die Meinung halt, dass sie vom Weg abgewichen sind. Und er sagt, wieso ich denn und so, um Gottes Willen. Ja. Oder die Geschichte von Petrus, die ihr bestimmt auch kennt, wo Petrus mit anderen Jüngern im Boot sitzt und Jesus kommt ihm auf dem Wasser entgegen und er sagt, komm raus, komm mir, also du kannst mir auf dem Wasser entgegenlaufen. Und dann gibt es ganz, ganz, ganz viele Sachen in der Apostelgeschichte, wo auch seltsame Anweisungen für die Apostel ergehen und wo man sagen würde, was soll ich jetzt machen? Das würde ich mit gesundem Menschenverstand eigentlich nicht tun. Ist aber ein bisschen so eine Handschrift von Gott, dass er manchmal extrem seltsame Dinge von den Leuten abverlangt. Vielleicht damit wir es verstehen. Tja, also müsste ja eigentlich alles ganz klar sein. Alles ganz einfach, wie ich das jetzt hier so erklärt habe. Ein ganz einfaches Muster, was ihr sicherlich alle jetzt auch so nachvollziehen konntet. Und ab jetzt machen wir das dann einfach immer so. Und das funktioniert dann ganz fantastisch und dann brauchen wir auch gar nicht mehr predigen hier. Können wir uns denn die Sonntage lieber in praktischer Abfolge dann eben machen und sich dann immer auf Gott verlassen. Oder? Wisst ihr dann, wie es dann weitergeht in der Geschichte? Mit Mose und den Israeliten? Schema vorgemacht und so. Und dann geht's weiter im Kapitel 16. Das Volk wandert weiter. Hat sich ein paar Tage ausgeruht. Und kommt jetzt durch die Wüste Sinn. Und dort gibt es kein Essen und das Volk hat Hunger. Und was macht es, das Volk? Hat's ja verstanden jetzt. Also ist ja vorher alles erklärt worden. Gesagt, einfach ruft mich an und so und ich helfe euch dann und so. Also das Volk ruft dann Gott an und... Nee, das Volk murrt. Während das Brot der zweite Teil in dem Fall. Ne? Und dann kommen jetzt hier die berühmten Fleischtöpfe der Ägypter ins Spiel. Da steht an der Stelle im 2. Mose 16,3 eine nachvollziehbare Klage des Volkes Israel. Und es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wieder Mose und Aaron in der Wüste. Und sie sprachen, wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Das sind die berühmt zitierten Fleischtöpfe in Ägypten, an die man sich zurücksendet. Man war zwar in der Sklaverei, aber es gab lecker zu essen. Und so ist ja auch ein Wert für sich. Ne? Vielleicht nicht frei, aber satt. Und was macht Mose dann in der Situation, als dieser Vorwurf an ihn herangetragen wird? Mose hat schon gelernt. Mose ist ein bisschen weiter als das Volk. Er spricht mit Gott. Und hier redet Gott sogar schon im Vorfeld, bevor dann eigentlich dann so das Volk so richtig das Murren anfängt. Es kommt ein Versprechen, ihr bekommt Brot, das kommt vom Himmel runter. Kommt vom Himmel geregnet. Dann sammelt es ein, aber sammelt bitte, jetzt kommt eine Anweisung von Gott, sammelt aber bitte immer nur den Tagesbedarf ein. Das kommt jeden Morgen und immer wenn es kommt halt, dann sammelt das ein, was ihr für den Tag so braucht. Nicht mehr und nicht weniger. Und am sechsten Tag gibt es doppelt so viel, sage ich euch schon mal Bescheid halt und so. Ne? Und Achtung, Test. Gott sagt dann nämlich, ich mache das Ganze wieder, um euch zu versuchen. Zweiter Anlauf. Und jetzt gibt's Halbpension. Jetzt kommen wir zu dem Titel, warum diese Predigt heute Halbpension heißt. Habt ihr euch wahrscheinlich schon gewundert, was soll denn der Krimskrams? Halbpension heißt, zweimal am Tag geplant Essen zu bekommen im Urlaub. Kennt ihr ja vielleicht manchmal halt, ne? Das ist dann manchmal vielleicht Frühstück und Mittagessen. Hier in dem Fall ist es Frühstück und Abendessen. Nämlich, es gibt es nämlich tatsächlich, wie Gott das versprochen hat, sogar zwei Dinge. Und zwar einmal Manna. Ne? Manna kennt ihr vom Wortbegriff auch her. Das ist eben jetzt dieses Brot halt. Bedeutet eigentlich im Hebräischen, was ist das von Manhu? Das haben die Israeliten nämlich in der Wüste gesagt. Da kam dieses Manna plötzlich wirklich vom Himmel geregnet. Sie sagten, was ist denn das? Und so, ne? Und deswegen hat man diesen Namen Manna draus gemacht. Und dieses versprochene Brot ist plötzlich am Morgen in aller Herrgottsfrüh im wahrsten Sinne des Wortes da. Vom Himmel gefallen, ist rund und klein. Also jetzt nicht so ein Brotleib, sondern das sind irgendwie so Kügelchen, rund und klein. Ist genug zum Leben, man kann das aufsammeln. Wird beschrieben wie weißer Koriandersamen und hat so ein bisschen Geschmack vom Brötchen mit Honig. Also durchaus ganz lecker so, eine leckere Gabe. Hier so ein kleines Bild, wie dann die Israeliten dann eben das Manna einsammeln, nachdem es da runtergefallen ist. Und egal, wie man das jetzt wieder erklären will, da gibt es jetzt so zahlreiche Geschichten, was denn Manna eigentlich dann ist, ob es das heute vielleicht noch gibt, wenn man so ein bisschen nachguckt in biologischen Büchern und in Kommentaren, dann wird man feststellen, dass manche sagen, Manna, das ist irgendwie so ein Produkt, das entsteht dadurch, dass irgendwelche Schildläuse sich über bestimmte Pflanzen hermachen und dann kommt dann so ein Sekret runter, lecker, lecker. Und das kann man dann essen. Das passt aber nicht so richtig auf diese Beschreibung. was da gesagt wird. Und letztendlich ist es auch egal, denn das ist natürlich eine ganz krasse Geschichte. Da laufen Hunderttausende von Leuten durch die Wüste durch und werden von diesem Zeug satt. Das ist ja nicht irgendwie so ein kleines Phänomenchen, wo so ein paar Schildläuse mal Stuhlgang haben, sondern das ist eine Nahrung für ein ganzes Volk. Das ist krass, wenn man sich das vorstellt. Also das ist schon kann man schon Wunder nennen. Und dann, dem nicht noch genug, es gibt dann noch ein Abendessen, nämlich die Wachteln. Oder ganz viele Wachteln. Das ist mal eine Wachtel. Ich habe uns mal eine mitgebracht. So ein kleiner, rundlicher Vogel. Und das ist das Vorherstadium. Es kommt das Danachstadium. Das ist Wachtel auf Ingwer. Ja, da passiert jetzt Folgendes, wiederum eine Ankündigung, ihr bekommt auch Fleisch zu essen. Und dann kommen Wachteln noch und nöcher und die Israeliten können sich an Wachteln satt essen. Und Wachteln ist jetzt irgendwie nicht so eine Allerweltsspeise. Die gibt's auch nur ein paar Mal, dann gibt's nicht jeden Tag wie das Manna. Manna ist die tägliche Kost, die Wachtel ist mal so ein kleiner Bonus. Bei der ganzen Angelegenheit ist eine Delikatesse, heute noch eine Delikatesse. Und hier kreuzen sich so ein bisschen atypisches Verhalten der Wachtel und Gottes Humor an der Stelle. Ne? Nämlich Wachteln, das ist heute noch so, überqueren an der Stelle das Meer. Kommt dann vollkommen ausgepumpt, erschöpft an und sind froh, diesen strapaziosen Flug über das Meer geschafft zu haben und lassen sich dann so nieder und sind fertig mit der Welt. Und dann kann man sie einsammeln. Aus Wachtelperspektive natürlich irgendwie nicht so schön. Wenn man es jetzt mal so sagt, irgendwie dann die Wachtel kommt an und denkt, super, geschafft und so. Und dann, naja, ne? Also das ist natürlich ein bisschen traurig, aber aus der Perspektive der Israeliten, die Hunger haben und die dieses wunderbare Geschenk bekommen, natürlich eine ganz tolle Geschichte. Und auch wiederum eine vorhergesagte Geschichte. So, das Wunder, das Manna-Wunder, ist aber, wie ich oben schon sagte, mit einer Auflage verbunden. Die Auflage ist nämlich, das nicht zu horten, also nicht Manna so zu konservieren, einzumachen und dann eben so auf die Manna-Bestände zurückzugreifen jeden Tag. Und man soll auch am siebten Tage der Woche nicht das Manna einsammeln. Und was machen die Israeliten? Heilen sie sich dran? Erraten, nö, absolut nicht. Ne? Sie sammeln mehr als den Tagesbedarf. Und warum? Warum tun sie das? Weil wir auch sowas machen. Wir glauben nicht, dass wir jeden Tag neu versorgt werden von Gott. Lieber ein bisschen sammeln, ein bisschen was einmachen, so. Dann hält es für den Winter auch und das hält für die nächsten Tage. Und dann haben wir immer noch genug halt. Dann haben wir vielleicht ein bisschen mehr als der Nachbar und so und können dann noch mal ein bisschen mehr essen. Man will bunkern, man will selbst vorsorgen. Aber das klappt mit dem Manna nicht. Ja, Achtung, Test, hatte Gott gesagt. Ne? Das klappt nämlich. Die Leute, die sammeln, denen vergammelt das Manna und dann bilden sich so Würmer und es fängt das Stinken an. Und das Lustige ist auch, die Leute, die am siebten Tag nicht sammeln, die haben trotzdem genug, wird da gesagt. Und das heißt also praktisch, die Leute, die also dann horten, haben nichts davon. Die Leute, die am siebten Tag sammeln, bringen sich um den Tag Freizeit, den Gott angeordnet hat. Und hier werden so ein paar Dinge deutlich an der Stelle. Ja? Also Vertrauen auf Gottes Wort und Vertrauen darauf, was Gott so sagt, wie mein Leben gut zu gestalten ist, ist Arbeit an mir selbst. Da muss ich erstmal an mir selber arbeiten und mich dazu zwingen, erstmal das aufzunehmen. Und die zweite Lektion aus dieser Geschichte ist, Gott gibt genug für jeden Tag und darauf kann ich jeden Tag neu vertrauen. Und ich muss auch lernen, dass ich eben jeden neuen Tag mit dieser Perspektive auf dieses Vertrauen anfange. Und wenn wir uns nicht daran halten, kommen die Würmer. Was ein schöner Aspekt ist halt, also man sieht ja jetzt hier wirklich, also das ist ja schon wirklich die zweite Hammergeschichte, die Israeliten allein hier bringen, wo man eigentlich mit dem Kopf schütteln muss und sagen, man, die müssen es doch eigentlich besser wissen. Wie nah kann man denn Gott noch kennenlernen als auf diese Art und Weise? Aber wenn Gott mit den Israeliten so geduldig war, dann ist das mit uns bestimmt auch. Und wir können eigentlich nur sagen, mit mangelndem Vertrauen, was wir auch jeden Tag mit uns rumsteppen, da bestrafen wir nicht Gott damit, sondern wir bestrafen uns selber. Weil nämlich die Zusagen, die Gott hier eigentlich gibt den Leuten und das Gute, was er ihnen eigentlich geben möchte, weil wir die dann einfach nicht bekommen, wenn wir dieses Vertrauen nicht an den Tag legen. Wenn wir es nicht genauso machen, wie Gott das gesagt hat. Und manchmal geht es dann eben bei dieser Sache extrem seltsam zu. Und wenn euch sowas mal im Leben passiert, wenn ihr denkt, das ist jetzt aber irgendwie ein bisschen komisch, diese Geschichte, dann erkennt ihr die Handschrift von diesem Gott, der damals schon seltsame Dinge gemacht hat, damit Leute das verstehen. So, jetzt wird es mal hochinteressant bei der Stelle. Diese Stelle enthält nämlich lustigerweise, ist ja eine Stelle, die 3200 Jahre alt ist und die jetzt auf das Volk Israel bezogen ist, ganz, ganz viele Bezüge auf Jesus Christus im Neuen Testament. Lesen wir mal im Johannesevangelium, im 6. Kapitel, Verse 32 bis 35. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, der wird nimmermehr dürsten. Also Jesus selber sagt an dieser Stelle im Johannesevangelium, ich stelle einen Bezug zu diesem Manna her. Ihr wisst ja, das Volk Israel, das war eine ganz wichtige Geschichte für euch. Da hat Gott euch Brot geschenkt und das hat er euch einmal mal geschenkt und dann sagen die Israeliten, super, wieder Brot, ne? Jeden Tag gib uns mehr von diesem Brot halt, ne? Dann sagt Jesus, nee, falsch verstanden. Ich bin das Brot. Komische Story, ne? Und dann taucht nochmal was Seltsames auf in diesem Zusammenhang. Ich habe ja vorhin diese Geschichte erzählt mit dem Holz, was man ins bittere Wasser reinwirft. Das ist eine ganz komische Parallele dazu, dass das Holz auch im Neuen Testament eine Rolle spielt, nämlich bei der Kreuzigung. Da gibt es auch ein Holz, das ist nämlich das Kreuz, an dem Jesus angenagelt worden ist. Und was dann auch dazu geführt hat, dass die Menschen Bitterkeit aus ihrem Leben rausbekommen haben. Und dann ist nochmal ganz interessant, dass das, was hier eigentlich im Alten Testament den Leuten gesagt wird, also was Gott ihnen eigentlich nahebringen möchte, geht jeden Morgen los, sammelt das Manna ein, hortet es nicht, vertraut jeden Tag neu darauf und ich versorge euch. Das ist genau die Lehre, die Jesu dann später bringt, zum Beispiel in der Bergpredigt. Zitiere ich jetzt nochmal kurz an, da gibt es ja diese Geschichte, sorgt euch nicht um euer Leben und so weiter halt, ne? Seht euch die Blumen auf dem Felde an, Matthäus 6 in der Bergpredigt, wenn ihr mal nachlesen wollt. Das ist genau die gleiche Lehre. Sorgt euch nicht, kümmert euch nicht um den morgigen Tag, sondern guckt heute, was heute ist und bittet heute Gott darum, dass er in eurem Leben was bewirkt. Verstanden? Bei Jesus ist das Prinzip genau das gleiche. Das Prinzip Vertrauen und jetzt bloß bei Jesus als gültige Dauerzusage. Das Manna, dieses Brot, was die Israeliten dort wirklich als Nahrung bekommen haben in der Wüstenzeit, das hat nur während der Zeit der Wüstenwanderung gehalten. Danach war es dann vorbei. Das war eine isolierte Geschichte, wo Gott was versprochen hat und wo es dann jeden Tag Manna gab. Wachteln gab es sogar nur ein paar Mal. Das Wachteln war mal das Sondergericht halt. Aber Jesus gibt es immer. Er ist das Dauermanner, wenn man das so sagen will. An anderer Stelle wird ja auch mal gesagt, er ist lebendiges Wasser. Und Jesus ist damit keine Zeiterscheinung, sondern eine Ewigkeitserscheinung. Nicht eine Zeiterscheinung, wie dieses Brot, was in der Wüste mal ein paar Tage da ist und in Israel zur Nahrung liegt, sondern Jesus ist ewig da. Das ist eine ganz neue Qualität, die darüber gekommen ist und die er da im Johannesevangelium zur Sprache bringt. Und er ist immer da und das, was bei den Israeliten damals mal begonnen hat und über Mose vermittelt wurde, dieses Vertrauen, was man auf Gott setzen kann, das ist jetzt für jeden greifbar und wenn wir jetzt so theologisch werden, sogar essbar. Christoph hat letzte Woche schon mal diese Parallel zum Abendmahl gezogen und die Botschaft, das Brot, was im Abendmahl ausgegeben wird, das ist ja so ein Symbol für den Leib Christi. Der Leib Christi ist ja so ein hehres Wort. Der Leib ist das Leben, ist das körperliche Leben von Jesus, das echte menschliche Leben von Jesus, was hier stattgefunden hat auf Erden und was Gott uns geschenkt hat, was Gott uns gegeben hat und sogar für uns beendet hat, dieses Leben. Damit nämlich wirklich daraus das ewige Brot wird, nicht nur so eine Zeiterscheinung, sondern eine Ewigkeitserscheinung. Und dieses Brot, das sagt Jesus an der Stelle halt, habe ich ja gerade vorgelesen, das ewig satt macht und mich damit ewig erfüllt. Also ganz praktisch jetzt nochmal, wenn ich dieses Gottesgeschenk verstehe, dass Jesus für mich gestorben ist, auferstanden ist, dann verstehe ich damit, und wenn ich mir nochmal diese Geschichte auch vor Augen halte, wie hier mit diesem Brot gearbeitet wird als ein Symbol in Exodus, dann verstehe ich, dass Gott ganz nah bei mir sein kann. Ich muss nur wollen, wenn ich will, wenn ich darauf vertraue und bereit bin, diese allerengste Beziehung einzugehen, die überhaupt vorstellbar ist, dass Gott bei mir ist. So richtig, jeden Tag, nicht nur als eine vorauswandernde Säule, die durch die Wüste voranläuft und durch Worte, die er dann zu Mose spricht, sondern er ist bei mir, ganz eng. Jeden Tag, jede Minute Vollpension statt Halbpension, würde ich das dann mal nennen, wenn man das eingeht. Und das mit einem liebenden Hausherrn, weil Pension bin ich ja irgendwo, bin ich irgendwo zu Gast halt. Und ich bin da bei einem Hausherrn, der die Vollpension auftischt, der um mich, um und für mich kämpft. Und der absolut unmögliche Sachen wie ein Auszug eines Volkes, eines kleinen Volkes, eines wehrlosen Volkes oder das Ertrinken von Ägyptern, die diesem Volk folgen, einfach möglich macht. Und nicht, weil er gerne Hokuspokus mag, weil er gerne irgendwie so eine Freude an seltsamen Zauberkunststückchen hat, sondern damit ich das verstehe und mir das ins Herz rutscht. Dafür ist diese Geschichte da. Dafür war die Geschichte damals bei den Israeliten da und dafür ist die Geschichte heute noch bei uns da. Die ist so schräg, dass man eigentlich nur sagen kann, das ist unglaublich, da hat Gott was gemacht. Ja, was kann ich denn nun tun? Was kann ich denn aus der Geschichte lernen, aus dieser 3200 Jahre alten Geschichte? Was kann ich heute mitnehmen? Kann ich euch folgende Tipps mitgeben? Erstens, sieh der Welt realistisch ins Gesicht. Die Welt hat Probleme, wir haben alle Probleme hier, da muss ich euch ja nichts erzählen halt. Und die tauchen immer wieder auf und das Problem ist, durch Murren und Selbsthilfe verschwinden diese Probleme nicht. Das ist kein Lösungsansatz, das ist kein dauerhafter Lösungsansatz, das ist nicht mal ein kurzfristiger Lösungsansatz. Murren führt eigentlich nur dazu, dass ich selber unzufrieden werde und andere nerve, aber es bringt überhaupt nichts. Und Selbsthilfe hat ihre Grenzen, ich schaffe es einfach nicht alleine, nicht immer. Manchmal schaffe ich mal vielleicht so die nötigsten Dinge und manche Dinge muss ich auch alleine schaffen, aber ich schaffe nicht alles und gerade die wichtigen Dinge im Leben sind manchmal Sachen, wo ich davor stehe und sagen kann, alleine packe ich es nicht. Und wenn du in der Situation bist und das erkannt hast, dann tu das so, wie Mose das empfohlen hat, dann ruf zu Gott und ruf zu dem Gott, der durch Jesus Christus uns hier begegnet und heute noch begegnen kann, zu diesem Jesus Christus, der heute das Brot des Lebens ist, und lad ihn in dein Leben ein. Ruf ihn und sag, hier, mach du es, ich kann es nicht mehr. Und dann kommt nochmal eine ganz wichtige Geschichte, was das Volk Israel ganz, 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 ganz langsam lernen musste, über 40 Jahre in der Wüste hinweg. Wenn sie es schneller gelernt hätten, wären sie vielleicht schneller da gewesen bei der Sache. Ja? Tu dann auch, was er dir sagt. Und wenn du das tust, was er dir sagt, dann lerne von dem Manna, davon, dass man Manna immer morgens einsammelt, aber nur so viel, wie es für den Tag notwendig ist. Tu heute das, was er dir heute sagt. Und tu morgen das, was er dir morgen sagt. Versuche nicht alles auf einmal zu machen, sondern versuche das zu packen, das anzugehen mit Gott, im Anrufen von Gott, im Fragen an Gott, was er dir heute an dem heutigen Tage sagt. Max Gold hat mal so schön gesagt halt, ich möchte, wenn ich durch die Gegend fahre, Wettervorhersagen hören, denn wenn ich wissen will, wie das Wetter heute ist, dann gucke ich heute aus dem Fenster. Und wenn ich wissen will, wie das Wetter morgen ist, dann gucke ich morgen aus dem Fenster. Und genauso haltet euch das fest, dass heute der Tag da ist, wo du heute deine Probleme, die heute dran sind, lösen musst und nicht die morgen dran sind. Und dann komm rein, Gott dafür zu danken, dass er dir gestern geholfen hat, heute hilft und morgen wieder helfen wird. Und dann wirst du von einem murrenden Menschen zu einem dankenden Menschen und von einem Zweifler zum Vertrauenden. Und letzte Weisheit, Achtung, Test, wie Gott das auch gesagt hat. Das ganze Leben ist nicht ein Quiz, sondern ein Test nämlich, den man lustigerweise nur gewinnen kann, wenn man aufgibt. Ja, nämlich das Vertrauen auf sich selbst aufgibt, dass man denkt, ich selber packe es. Und wenn man das dann gegen das Vertrauen auf Gott eintauscht. Dazu möchte ich euch einladen, dass ihr das Vertrauen auf euch selber aufgibt und das auf das Vertrauen auf Gott eintauscht. Und damit jetzt hier keine Missverständnisse aufkommen, erscheine ich jetzt nicht arbeitsam zu sein, sorgfältig und vorausschauend zu leben. Die Israeliten mussten ja auch was tun. Die haben das Manna gesammelt, die Wachteln gefangen. Gut, die Wachteln waren schon ein bisschen fertig mit der Welt, aber die mussten das Wasser mit Holz aufbereiten, die Speisen zubereiten, mussten durch die Wüste laufen ohne Navigationssystem, nur mit Gott vorne als Wegweiser. Noah musste die Arche bauen, hat ihm auch keiner abgenommen. Petrus musste aus dem Boot steigen. Ne? Ihr müsst natürlich Dinge tun, klar. Ne? Euch fliegen nicht die gebratenen Wachteln in den Mund. Hat mir vorhin noch einer in der Vorbereitung erzählt, sagt, ich kenne diese Wachtelgeschichten, die kamen ja schon gebratene an. Nee, die Wachteln kamen schon noch so an, dass man sie noch zubereiten musste. Wenigstens das noch. Ne? Es ist die Frage, worauf ich baue. Das ist die Zentralfrage bei der ganzen Geschichte hier. Und darum geht's hier an der Stelle. Und darum geht's in der ganzen Bibel. Es geht in der ganzen Bibel um Gottes Botschaft darum, dass ich Vertrauen haben soll. Schon in gewissenhaften Handeln, aber dass ich jeden Tag neu im Vertrauen auf Gottes Weg schaue und nicht auf meinen eigenen Senf gucke, den ich dazugeben würde. Dass ich das Ruder abgebe, die Steuerung abgebe, die Sorgen abgebe, die ich habe. Und dass ich bei Problemen es nicht beim Meckern und Resignieren belasse, sondern dass ich Gott an Steuer lasse bei der ganzen Sache. Und dann kann man Probleme plötzlich als ganz tolle Chancen sehen. Das sage ich jetzt so einfach. Ich bin jemand, meine Frau kennt mich da am allerbesten, der sehr, sehr, sehr gerne in Problemen badet. Und ich hoffe, dass bei euch auch noch einige Leute so sind, dass ich nicht ganz alleine hier vorne stehe. Ein Problem einmal mal erfasst und bei mir im Kopf sich angesetzt halt, das ist etwas, wo ich selber dran arbeiten muss. Und deswegen war es auch ganz gut, dass ich mal diese Predigt vorbereite und dass ich mir das selber wieder vorsagen muss. Das ist ganz oft so ein Effekt, dass man von Gott selber am meisten gesagt bekommt, wenn man sowas liest halt. Und das ist nicht einfach. Ich sage das hier nicht einfach so, sondern für mich ist es genauso eine Arbeit wie für euch alle, ne? Dass man Probleme mal lernt, nicht als das Ende der Welt zu sehen, sondern als eine tolle Chance, im Glauben weiterzukommen. Und ohne Angst, dass etwas passiert, weil ich nämlich verstehe, das ist ein Test, eine Prüfung, eine Abschlussprüfung, wo der Prüfer mich durchkommen lassen will. Er möchte eigentlich, dass ich diesen Test bestehe, und zwar mit Bravour, ne? Er will nur eine einzige Sache. Er will nur, dass ich ihm vertraue. Nicht mehr. Er will nur, dass er mich durch die Prüfung durchleitet und dass ich diese Prüfung dann mit seiner Hilfe mit Bravour bestehe. Zum Schluss dazu nochmal zwei Bibelstellen. In Jakobus 1, Vers 2 hat der Jakobus das auch schon verstanden. Der Apostel Jakobus, er sagt da: Meine lieben Brüder, erachtet es vor lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt, und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Also, Probleme super. Ja, wenn ich ein Problem sehe, ganz fantastische Chance. Und nochmal, Petrus, im ersten Petrusbrief 1, Vers 6. Dann werdet ihr euch freuen, dass ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid und in mancherlei Anfechtung, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden wäre als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird. Zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Also, nehmt es als Chance, tauscht euer Vertrauen auf euch selbst gegen das Vertrauen auf Gott ein. Wenn das für dich eine ganz neue Botschaft ist, fange damit an, mach einen ersten Schritt. Und alle anderen ermutige ich dazu, immer daran zu denken, dass man das jeden Tag neu beginnen kann, wie auch das Volk Israel das ziemlich mühsam lernen musste. Und die Band hilft uns jetzt nochmal dabei, das nochmal ganz praktisch mit dem Lied nochmal abzuschließen. Lieber Vater, ich möchte dich für alle bitten, die heute hier im Raum sind und gerade ein Problem auf dem Herzen haben, dass du ihnen den Blick öffnest dafür, dass sie nach oben gucken können und dich anrufen können. Und ich danke dir dafür, dass du dem Volk Israel geholfen hast, dass du seit über 3000 Jahren ganz, ganz vielen Leuten geholfen, dass sie dich angerufen haben und dass du treu bist und dass wir uns auf dich verlassen können. Ich bitte dich darum, dass du uns das nächste Woche vor Augen führst, dass wir jeden Morgen, wenn wir aufstehen in der Frühe, dass wir wissen, dass wir heute Morgen das Manna einsammeln dürfen, was heute dran ist und dass es von dir kommt. Amen.